Also ich kann genauso Programmierkurse belegen in meinem Elektronikstudium, ich kann genauso Mechanikkurse belegen. Und durch das war dann für mich die Entscheidung für Elite eigentlich relativ einfach.
Ja, also eigentlich ist die Elektronik ein Teilgebiet der Elektrotechnik, aber wenn man jetzt sich die Spannungsbereiche und die Komponentengrößen anschaut, dann bewege ich mich in Bereichen, wo ich quasi nicht aufpassen muss, meistens halt, dass ich mich verletze, sondern darauf achten muss, dass ich die Platine nicht zerstöre, weil wenn man sich so einen Chip anschaut, eine CPU anschaut, da sind Milliarden Transistoren drauf.
Herzlich willkommen zum JKU Studierenden-Podcast. Mein Name ist Gregor, Social Media Manager der Johannes Kepler Universität Linz. Du weißt noch nicht, was oder wo du studieren willst? Dann bist du bei uns genau richtig. Denn hier geben aktive Studierende Einblicke in den Studienalltag, Tipps und Tricks, wie du den Studieneinstieg gut schaffst und wie das Studierendenleben am JKU-Campus ausschaut. Denn wer weiß besser, wie ein Studium funktioniert, als die Studis selbst? Wir sind heute hier im Hörsaal 18 im Science Park 3 am Campus der Johannes Kepler Universität. Von der Vogelperspektive sind die 5 Gebäude vom Science Park eine linke Hand, die ausgestreckten Zeigefinger Richtung Linzer Innenstadt zeigt. Das symbolisiert, dass Forschung und Innovation hier an der Uni nicht eine Beschäftigungstherapie ist, sondern tatsächlich das Wissen zum Wohle der Öffentlichkeit geschaffen wird. Das Studium Elektronik und Informationstechnologie, kurz ELIT, nützt aber nicht nur den Bewohnerinnen von Linz. Denn was hier gelernt und geforscht wird, sind die Technologien, die jeder und jede von uns tagtäglich mit sich trägt und auch benutzt. Mehr dazu erzählen uns Anna und Simon, beide bereits im Master ELIT-Studium. Hallo, grüß euch.
Hallo.
Hallo.
Also, was kann man sich jetzt grob unter ELIT vorstellen?
Also wenn ich das gefragt werde, ist auch oft die Frage, ja, wie unterteile ich das jetzt von einem Elektrotechnikstudium? Und da antworte ich halt dann immer so drauf, ja, also eigentlich ist die Elektronik ein Teilgebiet der Elektrotechnik, aber wenn man jetzt sich die Spannungsbereiche und die Komponentengrößen anschaut, dann bewege ich mich in Bereichen, wo ich quasi nicht aufpassen muss, meistens halt, dass ich mich verletze, sondern darauf achten muss, dass ich die Platine nicht zerstöre, weil wenn man sich so einen Chip anschaut, eine CPU anschaut, da sind Milliarden Transistoren drauf, also da braucht man ein Mikroskop mit einer Zigvergrößerung, dass man da überhaupt die einzelnen Strukturen erkennt und da merkt man halt, dass man da in ganz, ganz feinen Dimensionen unterwegs ist. Und im Prinzip belebt es halt auch unseren Alltag. Also wenn man sich das anschaut, jeder von uns verwendet Elektronik fast schon in jedem Atemzug. Also wir haben Noise-Canceling-Kopfhörer, die Handys, die Laptops, die Tablets und all das beleben wir quasi.
Mit der Technologie, was ihr entwickelt, mit den Chips, mit der Software und Hardware-Design. Super. Wie kommt man jetzt dazu, ELIT zu studieren?
Bei mir war das eigentlich so, dass mit der HTL schon relativ klar war. Also ich habe die HTL in Lyon gemacht, eben auch einen Elektronikschwerpunkt. Mhm. Und ich habe tatsächlich damals beim Opet schon zum Basteln angefangen, LED-Streifen eingebaut, Lautsprecher eingebaut und solche Dinge. Und mir hat die HTL auch mega taugt und habe immer daheim schon bastelt, habe mir da ein Labor aufgebaut und so weiter. Und ich wollte dann einfach nur tiefer in die Materie gehen, weil in der HTL kann man dann technisch relativ viel schon umsetzen, aber man kriegt halt einfach gewisse Formeln auf Tafel geschrieben oder irgendwelche Daumenregeln und man weiß jetzt eigentlich nicht wirklich, von wo die herkommen. Und das war dann eigentlich auch mein Ziel, beim Studium das auszufinden und diese Aha-Momente zu kriegen, ah okay, von da kommt jetzt die Formel her, deswegen mache ich das so, dass das einfach klarer wird, genau.
Und du hast ja einen speziellen Werdegang gehabt, weil du hast ja zuerst angefangen, am Institut an der JKU zu arbeiten, bevor du überhaupt dein Studium angefangen hast.
Richtig, ja. Das hat sich dadurch ergeben, dass ich 2018 Elektronikstaatsmeister geworden bin und dann eben auch zu den World Skills, also zu den Weltmeisterschaften fahren habe dürfen. Und da ich da relativ gut abgeschnitten habe, habe ich im Juni 20, glaube ich, am Institut für Signalverwaltung schon angefangen. Da war ich aber natürlich schon inskribiert und im Oktober dann mit dem Bachelorstudium ELIT angefangen, genau.
Und ganz cool, jetzt die World Skills hast du nicht damals nicht nur teilgenommen, sondern bist jetzt auch im Grunde Mentor, wo die Jugendlichen bei euch im Lab im Grunde trainieren können.
Genau, also wir versuchen, also ich darf jetzt alle 2 Jahre die Staatsmeisterschaft machen und den Sieger, den trainiere ich für die Weltmeisterschaft und den 2 Platzierten für die Europameisterschaft. Und wir versuchen das auf der JKU so zu kombinieren, dass man quasi ein Praktikum kriegt. Das ist meistens zwischen HTL und Zivildienst oder nach dem Zivildienst eigentlich eh recht gut, das Überbrückung. Und da können Also da profitiert das Institut davon, dass der Teilnehmer eben was irgendein Projekt umsetzt und er selber kann sich dann schon aktiv für diese Wettbewerbe vorbereiten. Genau.
Das ist sehr cool. Wie bist du zum Studium gekommen?
Also ich würde sagen, mein Onkel hat auf jeden Fall einen Teil dazu beigetragen, weil er hat damals zu Weihnachten meinen ersten Arduino-Baukasten geschenkt und, und dann einmal mit uns das Hello World-Programm der Hardware-Entwicklung durchgespielt und LEDs zum Blinken gebracht. Und ich glaube, da ist sicher auch um mich geschehen, dass es mich einfach ein bisschen fasziniert hat, was man mit so ein paar Drahteln und einem kleinen Mikrocontroller machen kann. Natürlich ist das viel, viel mehr als LED blinken lassen, aber das war halt damals für mich so als Kind der Aha-Moment und ja, ich möchte da mehr wissen. Und dann habe ich die HTL Lastenstraße in Klagenfurt gemacht, im Fachbereich Elektrotechnik maturiert. Und mir war ähnlich wie beim Simon dann klar, okay, ich möchte tiefer in die Materie eintauchen, ich möchte wissen, woher kommt das, was wir verwenden und mit was wir unsere Ingenieursarbeiten leisten. Und zwischen FH und Uni und Studiengängen habe ich viel hin und her überlegt. Und am Ende bin ich bei einer Berufsmess oder Bachelormess in Wien, habe ich einen Elektronikstudenten von der JKU getroffen und der hat mir das Curriculum erklärt und auch zu diesem einen Tag Studieren probieren Programm mitgenommen. Und dann habe ich mich auch ein bisschen in den Campus da verliebt.
Cool, und so bist du dann bei uns in Oberösterreich gelandet, in Linz.
Genau, ja, und ich habe auch während da hatte ich schon die Möglichkeit gehabt, ein dreimonatiges Praktikum zu machen und da habe ich 3 Monate im Elektromobilitätsbereich als Softwareentwicklerin gearbeitet und das war schon so mein erster Bezug zu Oberösterreich und für mich ist auch der Sport der größte Ausgleich zum Studium, weil es doch extrem kopflastig ist, man viel sitzt. Und wenn man sich jetzt Linz oder Urfahr anschaut, dann hat man halt einen direkten Zugang zum Donauradweg und zu weite offene Bundesstraßen im Mühlviertel. Und das ist halt zum Rennradfahren und zum Laufen gehen einfach ein Traum, ohne dass man sich jetzt davor durch 1500 Ampeln in irgendeinem inneren Bezirk durchkämpfen muss.
Das stimmt. Wir sind da am Stadtrand sehr gut positioniert. Zum einen ist man wieder relativ schnell in der Innenstadt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Rad am Donauradweg. Oder man kann natürlich super schnell 5 Minuten vom Campus weg, sogar 2 Minuten vom Campus weg ist gleicher Wanderweg, den man gehen kann. Also wir sind da wirklich sehr gut platziert am Stadtrand. Jetzt ist die Frage, Simon, ihr habt ja beide eigentlich eure Wege schon vorbereitet gehabt, ja, mit der HTL. Warum ist es bei dir dann nicht ein anderes Studium wie Mechatronik zum Beispiel geworden? Warum ist es Elit geworden?
Ist eine gute Frage, das stimmt. Bei mir war es eigentlich immer so, ich wollte auf Platinenebene mit Elektronik in die Richtung wirklich was machen. Das heißt Platinendesign, Chipdesign, Messtechnik und so in die Richtung. Natürlich, da gehört Mikrocontroller programmieren oder FPGA, also Hardware Design, gehört da dazu. Also rein nur Software schreiben war bei mir nicht so das Interesse da.
Du bist eher Bastler.
Ich bin eher Bastler, genau. Und das heißt, Informatikstudium wird dann wahrscheinlich wegfallen. Dann gibt es eben nur Elite-Mechatronik, was tust du da? Und bei mir war es halt so, okay, Mechanik ist jetzt auch nicht so meins. Und dann war es für mich eigentlich relativ klar, in welche Richtung dass ich gehe, weil ich auch im Hinterkopf gehabt habe, okay, in diese 5 verschiedenen Vertiefungen, die ich machen kann und technischen Ergänzungen und freie Studienleistungen im Studium, kann ich mir das ja im Nachhinein, wenn ich wirklich die Interesse nur mehr finde, jederzeit anschauen. Also ich kann genauso Programmierkurse belegen in meinem Elektronikstudium, ich kann genauso Mechanikkurse belegen und durch das war dann für mich die Entscheidung für Elite eigentlich relativ einfach.
Super, wir hören nachher eh ganz genau noch, wenn es um die Inhalte von einem Elite-Studium geht, dass das wirklich ein super breit gefächertes Fach ist, wo man sich in jede Richtung im Grunde spezialisieren kann. Aber dazu kommen wir später. Zuerst noch die Frage, weil ich komme selber aus einer AHS und habe mit den blinkenden Lichtern auf Messgeräten, die sind schon hübsch zum Anschauen, ja, aber halt nicht wirklich ansprechend für mich zum Basteln. Wie schaut sein Einstieg aus einer AHS aus?
Ja, also wir können das jetzt auch nur aus der Beobachterperspektive erklären, weil wir eben beide HTL gemacht haben. Prinzipiell, man hat am Anfang schon sicher ein bisschen mehr zum Einhängen, weil man das Ingenieursdenken noch nicht so vermittelt hat. Aber es ist auch, wenn man von der HTL kommt, oft das Problem, dass man halt gewisse Formeln und Faustformeln als vorausgesetzt annimmt und da gar nicht weiter hinterfragt hat. Und da hat man sich genauso dann in die physikalischen Grundlagen einzutigern und in die Quantenmechanik und was halt zur Halbleiterelektronik dazugehört. Also es ist auf keinen Fall unmöglich. Man muss am Anfang einfach dranbleiben. Unser Professor hat uns damals so zum Studium motiviert in der HTL, dass er gesagt hat, ja, auf der Uni studieren anfangen ist wie wenn du aus dem Flugzeug geschmissen wirst. Es gibt zwei Ausgänge, entweder lernst du unterwegs das Fliegen oder knallst am Boden auf. aber ganz
motivierend.
Yes. Sehr motivierend, aber hat trotzdem ein paar Leute zum Studieren bewegt. Nein, aber ganz so hart ist es auf keinen Fall. Also es wird gerade am Anfang vielleicht auch den einen oder anderen schweren Moment geben. Und das Gute ist, man ist da absolut nicht allein damit. Also wir sind ein relativ kleiner Studiengang. Jeder hilft jedem. Und gerade am Anfang darf man nicht verzweifeln, weil es fallen auch noch viele Puzzleteile und viel andere Grundlagen, dass man halt so das große Ganze wieder im Blick hat. Weil als HTLer will man halt gleich was anwenden und gleich was bauen. Und dann verzweifelt man manchmal vielleicht ein bisschen drunter, wenn man halt nur Gleichungen anschaut und stochastische Abläufe anschaut. Und dann am Ende, also wir sind jetzt halt schon relativ weit im Studium und du siehst dann halt Master, du blätterst immer wieder zu solchen Sachen zurück, wenn du halt anfängst, neue Ideen zu überlegen und neue Ansätze zu finden. Und ja, also einfach am Anfang durchhalten, dranbleiben und das macht sich halt voll bezahlt, wenn man seine Ideen dann in den ersten funktionierenden Prototypen umsetzt oder sogar seinen eigenen Chip bauen kann.
Und ich habe zu unserem Vorgespräch gesagt gehabt, dass im Grunde viel auf Verständnislernen ist, weil gerade auch im Masterstudium, wo es ja beiderseits auch viele mündliche Prüfungen gibt und da hilft es nicht mal einfach nur auswendig zu lernen, sondern auch, dass wenn man von der HTL kommt, man muss im Grunde verstehen, warum das so ist. Stimmt das?
Das war tatsächlich bei mir im ersten Semester Bachelor ein richtig Aha-Moment eigentlich. Wir haben nämlich da auch so einen Modus mit sehr schriftlichen Prüfungen. Wenn man die positiv absolviert hat, dann braucht man nur eine mündliche Prüfung dann direkt beim Professor. Und das ist tatsächlich, glaube ich, ein bisschen ein Nachteil, denn was man als HTLer eventuell hat. Man lernt eben diese Formeln. In der HTL hat man dann vielleicht noch eher ein bisschen mehr auswendig gelernt und nicht so noch Verständnis. Bei einer schriftlichen Prüfung funktioniert das auch wunderbar. Man kann diese Beispiele oberrechnen, man kann diese Theorie zu einem gewissen Grad, wie man so halt sie das gelernt hat, auch gut hinschreiben, dann hat man gute Noten. Wenn man das aber nicht darüber hinaus hinterfragt und dann kriegt man eine Frage dann bei der mündlichen Prüfung gestellt, wo man das Ganze dann den Stoff kombinieren muss und vielleicht dann sogar schon anwenden mit irgendeinem Beispiel, was man sich gerade ausdenkt, dann war das, da hat es eine Prüfung gegeben, die war sehr interessant bei mir. Ja. War aber cool, dass die gleich direkt im ersten Semester war, weil man merkt dann einfach, okay, beim nächsten Mal muss ich einfach anders lernen. Ich muss mir einfach selber Beispiele überlegen, wie würde ich das für solche Sachen anwenden. Oder man fragt dann seine Mitkollegen einfach, hey, wie hast du das verstanden? Hast du das schon mal so überlegt? Und einfach selber irgendwie Beispiele kreieren und dann einfach mehr reinfuchsen, wie man es wahrscheinlich in der HTL gemacht hat, genau.
Aber gut, dass das gleich im Studium Anfang passiert ist, ja, weil dann hast du im Grunde das ganze Lernen an der Uni natürlich unterkennen, weil es ja trotzdem anders ist, als wie in der Schule lernen.
Genau.
Genau. Ihr seid ja schon im Master, könnt sich aber sehr gut noch an eure Zeit zurückerinnern im Bachelor. Was lernt man jetzt eigentlich im Elite-Bachelor? Sind das eher technische Grundlagen, sind das eher theoretische Grundlagen?
Also ja, eh schon wie anfangs erwähnt, man fängt natürlich mit sehr viel theoretischen Grundlagen an, also Einführung in die Elektrotechnik, Physik für Techniker, Mathekurse. Da kann man auch am Anfang, wenn man aus der HTL oder vom Zivildienst oder Bundeswehr kommt und sich noch ein bisschen unsicher fühlt, auch Anfängerkurse machen. Also da gibt es Vertiefungskurse für Programmieren, Mathe. Und wir haben damals den Mathe-Intensivkurs gemacht, im ersten Semester gleich. Es gibt dann auch schon die Möglichkeit, im Bachelor Praktika einzustreuen, manchmal sind auch verpflichtend, wo man dann auch anfängt, seine ersten Messungen zu machen. Oder wir haben damals in Rechnerarchitekturen, haben wir uns angeschaut, wie denn so eine CPU genau funktioniert, weil es passiert auf der Uni ja sehr viel in der Open-Source-Richtung und die Professoren sind da sehr dahinter. Und wenn man sich jetzt Rechnerarchitekturen anschaut, hat man das Problem, dass diese Befehlssatzarchitekturen, also wie wird die Software auf die Hardware übersetzt, von den Firmen geschützt sind. Mhm. Und auf der Uni arbeiten wir halt mit Open-Source-Architekturen und da kann man halt wirklich eine Programmzeile Code über einen Assembler-Code bis zum Maschinencode dann auf den Chip runter auf die Gatter übersetzen und halt quasi beobachten, wie das läuft und kriegt dann halt auch schon so die ersten Erkenntnisse, okay, wenn jetzt ein Algorithmus schreibt, der hohe Parallelität in den Daten hat oder ein neurales Netzwerk hat, das extrem, extrem gut funktioniert, hilft mir das alles nichts, wenn ich die Hardware nicht habe, die das auch in der Zeit, in der ich es brauche, umsetzen kann. Und ja, also es fängt mit Theorie an, aber es kommen dann immer mehr Aha-Momente dazu. Und ja, am Ende merkt man halt dann auch, dass unsere Studiengänge, auch wenn sie ein bisschen abgebaut haben an den Studienanfängern, einfach nur extrem wichtig sind, weil wir brauchen mal die Hardware, um die Software und die Neuralnetze, die immer mächtiger werden, auch stützen zu können.
Das heißt im Grunde diese Verbindung, die Theorie, aber gleich mit der praktischen Anwendung und gerade in Kombination mit Open Source, dass ihr gleich neueste Technologien anschauen könnt, die im Grunde zerlegen, atomisieren und dann wirklich verstehen können, wie das so ist. Das ist fantastisch. Ich habe uns auch im Vorgespräch ein zweites cooles Ding gesagt, und zwar, dass gleich im ersten und zweiten Semester ein Elite-Praktikum bei den Instituten gibt.
Genau, also es gibt das Einführungspraktikum für Elite, gibt es Teil 1 und Teil 2, aber die meisten machen es gleich im ersten Semester. Und da macht man bei verschiedensten Instituten einfach Projekte, also bei einem Institut tut man löten, beim anderen Institut wird Fast Fourier Transformation, also FFT, implementiert. Natürlich sind da schon Softwarestücke da und man muss quasi die Anleitung befolgen. Bei einem Institut tut man einen ADC, glaube ich, also einen Analog-to-Digital-Converter auf Schaltungsebene simulieren. Das heißt, man hat einige Bereiche schon ganz gut abgedeckt, muss da aber jetzt nicht wirklich viel Vorwissen haben. Das soll einfach ein Einstieg sein für die Erstes, damit man dann einfach sieht, okay, wenn ich mit in den Sektor spezialisiere oder wenn ich mit dem Bachelor fertig bin, dann ist quasi das Ziel, dass ich diese Dinge verstehe und eben implementieren kann oder erweitern kann. Und das finde ich relativ cool, wenn man sieht im ersten Semester direkt, okay, ist das was für mich oder ist es halt einfach nichts.
Erstens, im ersten Semester habt ihr auch viele Überschneidungskurse mit anderen Studienrichtungen ebenfalls, wo sie im Grunde die Grundlagen lernt. Ja. Und es hilft natürlich, solche Praktika gleich von der ersten Sekunde an und für sich, auch sich selbst dann bei den Spezialisierungen ein wenig einfacher zu tun, weil man merkt dann gleich, okay, das liegt am besser oder schlechter. Ja.
Und das ist auch ein bisschen ein Motivationsträger, dass man eben wieder mal was hands-on machen kann und was praktisch machen kann. Und das wird da in witzige Anwendungen verpackt. Also da würde man auf jeden Fall empfehlen, dass man die beiden Einführungspraktika gleich im ersten Semester macht, weil im Curriculum stehen sie die ersten zwei, aber das ist ein guter Start in den Studienanfang. Ja.
Und dann kann man sich gleich seinen Weg ein wenig vorebnen oder mal vorfühlen, was alles zu tun gibt, weil im Bachelor kann man im Grunde einen Überblick über alles haben, also es ist wirklich ein riesengroßes Gebiet. Es gibt aber dennoch einige Schwerpunkte, die der Elite-Bachelor aufgreift. Ich muss das jetzt runterlesen, weil das ist so großzügig, also sorry, liebe Zuhörerinnen. Wir sind da von der Mikroelektronik, Mikrosystemtechnik und Schaltungstechnik, das ist nur eins, ja. Nachrichten- und Hochfrequenztechnik, Signal- und Informationsverarbeitung, Messtechnik und Sensorik, Automatisierungs- und Antriebstechnik, Medizin und Bioelektronik, moderne Physik und Informatik. Also das ist ja riesengroß. Ja? Und man kann sich dann im Bachelor im Grunde dann schon in eine von diesen Richtungen eher bewegen und sich schon wirklich in seine Interessensfelder ausbreiten. In was habt ihr euch ausgebreitet?
Also im Bachelor war das alles noch ein bisschen breiter aufgefächert. Man hat halt da in die Wahlfächer von dem einen und anderen Pool so ein bisschen seine Fächer eingestreut. Dann im Master spezialisiert sich wirklich auf eigentlich drei Kompetenzen. Bei mir war das jetzt Nachrichtentechnik, Signalverarbeitung und digitaler Hardwareentwurf. Und ja, also es macht halt extrem Spaß, weil auch wenn man sich jetzt auf drei Kompetenzen fixiert hat, man nimmt da immer noch aus den anderen Fachbereichen viel mit. Wir haben ja jetzt Lerngruppen, wo sich das auf die unterschiedlichen Fachbereiche relativ ausgebreitet hat. Und da kann man halt dann auch, wenn man Fragen hat, weil wenn man im Endeffekt einen Chip baut, dann hört es nicht mit digitalen Hardwareentwurf auf, da kommst du nicht weit. Umgekehrt, braucht genauso Analogdesign hin und wieder digitale Komponenten. Und das ist halt schön, wenn man dann gleich im Studium schon Verbindungen zu anderen Studenten schafft, die sich dann in verschiedene Richtungen ausbreiten und dann gemeinsam halt wirklich coole Projekte schaffen kann und sich gegenseitig um Rat fragen und unterstützen kann, ja.
Okay, und Simon, was war deine Spezialisierung?
Genau, also jetzt im Master habe ich mich spezialisiert auf Hochfrequenztechnik, Signalverarbeitung und jetzt zum Schluss insbesondere in die Schaltungstechnik. Und wie die Anna vorher schon gesagt hat und Open Source Tools erwähnt hat, gibt es die Möglichkeit auch bei uns. Bei uns ist es so, dass wir eben auch einen Haufen Open Source Tools haben. Das wird am Institut für integrierte Schaltungen entwickelt. Also die ganzen Tools werden da in einen so einen Docker quasi zusammengesteckt. Man kann sich das overloaden und kann da zack, loslegen. Und es gibt da mehrere Vorlesungen und Praktika und Übungen, wo man da jetzt drauf aufbaut. Und da gibt es das sogenannte Tiny Tapeout. Und da kann man dann mit einem Open-Source-Transistorknoten mit auf 130 Nanometer, kann man seine eigenen Projekte, sei es digital oder analog, kann man da umsetzen. Und dasselbe mache ich jetzt eben auch bei meiner Masterarbeit. Da verwende ich auch Open-Source-Tools. Das heißt, ich kann das dann später veröffentlichen, muss kein NDA unterschreiben oder sonst irgendwas. Mhm. Also das ist richtig eine coole Sache.
Das heißt, im Grunde mit diesem Tiny Tape-Out kann man schon seinen eigenen Chip erstellen während des Studiums, oder?
Genau, also es gibt im Bachelor auch schon einen Kurs, der heißt Entwurf integrierte Schaltungen. Da kann man sich entweder ein Thema aussuchen oder man kriegt dann zudat. Ist meistens ein digitales Design und da werden dann alle Designs quasi auf diesen Chip draufgesetzt und das wird dann ans Institut geliefert und wenn das dann fertig, also dann werden die Studis nur mehr eingeladen und können das Projekt testen. Das heißt, man hat eigentlich, also ich habe den Kurs damals im fünften Semester gemacht, das heißt, man hat im fünften Semester, kann man sagen, okay, man hat seinen eigenen Chip gefertigt und getestet und das ist richtig cool.
Ja, das ist cool. Also wenn man sich spezialisiert, heißt das nicht, man ist alleine jetzt in einem Feld der Expertin oder Experte, sondern im Grunde, man arbeitet mit anderen Studierenden, die sich halt für was anderes interessieren, ja, gemeinsam an einem Projekt. Das muss ja ziemlich cool anfühlen, also ein cooler Zusammenhalt, oder?
Auf alle Fälle, ja. Also man kann dann eben auch diese Projekte größer irgendwie gestalten. Das heißt, der eine macht wirklich vielleicht die Platine, der andere macht den Analogteil vom Chip, der andere macht den Digitalteil für den Chip. Die müssen dann natürlich miteinander alle irgendwie zusammenarbeiten, der digitale Chip muss irgendeine Komponente im analogen Teil steuern und so weiter. Da gibt es dann Parameter, die man einhalten muss. Das heißt, da passiert auch viel Kommunikation. Dann natürlich muss irgendwer einen Mikrocontroller-Code schreiben oder halt dann die Software, was dann auf dem digitalen Hardware vielleicht drauf rennt, wenn da eben ein RISC-V-CPU oder irgendwas drauf läuft. Und einfach, dass man halt von unterschiedlichen Gebieten Leute kennt, später dann auch vielleicht einmal in der Masterarbeit oder Bachelorarbeit ist mal eine Frage und sein Betreuer hat gerade nicht Zeit, kann man seine Studis fragen. Und wie es bei uns in der Arbeit zum Beispiel ist, bei uns sind jetzt 4 Arbeitskollegen im selben Semester, einer ist ein Semester drunter, aber da kann man richtig coole Projekte umsetzen und das ist einfach eine richtig coole Geschichte bei uns im Studium.
Ja, und vielleicht, wenn man dann mal im Studium ist und sich fragt, ja okay, wo sind jetzt die Anlaufstellen für solche Projekte? Also wir haben Seminare, ich glaube, das sind auch schon im Bachelor als Wahlfächer geführt und wenn man da jetzt eine eigene Idee hat, dann kann man zum Institut hingehen und sagen, hey, ich würde da gerne ein Seminar machen und dann schaut man sich halt was an, implementiert das, stellt das kurz vor und da ist man relativ flexibel. Wenn man jetzt aber einfach nur was machen will und vielleicht noch keine eigene Idee hat, kann man trotzdem hingehen, weil meistens haben die Professoren auch über ihre eng angebundenen industriellen Kontakte schon gewisse Projekte offen und da hat man halt die Chance, erstens einmal ein bisschen das Wissen, was man im Studium lernt, anzuwenden und zweitens auch schon die ersten Kontakte zu der Industrie und zu den Firmen zu schaffen.
Und das habt ihr im Grunde dann auch gleich relativ früh in den Bachelorstudien, wenn im Grunde irgendwelche Projekte da sind, dass man auch mit Industriepartnerinnen zusammenarbeiten kann.
Es muss halt natürlich eine Eigeninitiative da sein, also im Curriculum so ist noch nicht fixiert. Bei uns war es halt auch dadurch, dass wir beide am Institut angestellt sind und relativ früh zum Arbeiten angefangen haben, dort das gleich von Anfang an dabei, was halt auch fürs Studium absolut empfehlenswert ist, dass man nebenbei, wenn die Zeit und die Lust da ist, da ein bisschen was bastelt und ein bisschen was ausprobiert, weil es halt auch ein Verständnis auf einer ganz anderen Ebene wieder schafft. Und ja.
Und findet man dann auf diesem Weg auch sein Thema für die Bachelorarbeit?
Ja, durchaus. Also entweder man macht so ein Seminar, wo man vielleicht schon quasi ein Thema sich aussucht und man lese da dann quasi und präsentiert das und als Bachelorarbeit tut man das dann erweitern zum Beispiel. Oder wenn man in gewisse Fächer mit hervorragenden Leistungen glänzt, kommt durchaus zum Beispiel der Professor oder der Übungsleiter auf einen zu und fragt, hey, wir hätten die und die Themen, in welchem Semester bist du, wann startest oder wann hast du vor mit der Bachelorarbeit zum Starten. Und sonst durch das, dass wir jetzt eigentlich eher relativ überschaubare Größe haben in die Hörsäle von den Teilnehmern, ist es generell so, dass man nicht irgendeine Nummer ist, sondern der Professor kennt die meistens dann gleich relativ schnell. Und wenn man auf ein Institut geht, dann ist das absolut kein Problem. Man schreibt dann eine E-Mail oder man sitzt sich dann zusammen und bespricht dann die Themen, was gerade am Institut so offen sind. Und meistens ist da eigentlich immer was sehr Gutes dann dabei für einen vom Thema her. Und genau, also man weiß dann eh meistens schon im fünften Semester oder so, wenn man die Vertiefungen gemacht hat, in welcher Richtung geht's hin, dann weiß da, okay, welches Institut ist da der richtige Ansprechpartner und dann gibt's meistens ein gutes Thema.
Und und dieses Thema kann man dann im Grunde ja auch weiter mitnehmen, weil nur im Bachelor hört sich nicht auf. Ihr habt euch dann gleich dafür weiter, also entschlossen, weiterzumachen und den Master Elite dran zu hängen. Das ist auch das eigentlich sehr natürlich an, weil man ja mit einem Bachelor in Elite ist man gut grund ausgebildet, aber man sollte sich noch weiter spezialisieren und eben zu den Expertinnen werden, die, für die es ihr gemacht seid, ja, zu werden. Habt ihr eure Schwerpunkte vom Bachelor dann ganz normal, ganz easy in den Master mitnehmen können?
Ja, absolut. Also man muss teilweise beim Curriculum ein bisschen aufpassen, dass man halt die Vertiefungskurse, die man macht, vielleicht nicht im Wahlfach schon vorzieht, dass man da ein bisschen drauf schaut, dass sich die Kurse nicht auskreuzen, aber das Angebot ist groß und im Endeffekt kann man dann halt da auch weitermachen. Und wegen Bachelorarbeiten und Masterarbeiten, das passiert auch oft, dass man eine Bachelorarbeit macht und dann vielleicht auch noch draufkommt, okay, irgendwie bin da noch nicht fertig, da könnte man noch weitermachen. Da macht man eine Masterarbeit drauf, weil so wie es bei uns war, wir haben von Anfang an an einem Projekt mitarbeiten dürfen. Das war ein Analog-Digital-Umsetzer, der halt quasi eventbasiert arbeitet und nicht wie die klassischen in einer fixen Frequenz abtastet. Und das war ein echt cooles Projekt, weil da haben wir dann mit den Silicon Austrian Labs auch ein Patent angemeldet. Und ja, ich habe dann auch in meiner Bachelorarbeit diesen Prototypen erweitern dürfen. Der Simon macht jetzt einen Chip in dem Bereich. Und jetzt in der Masterarbeit schaue ich mir halt dann quasi die Signalverarbeitungsketten dann auch an. Also man kann auch, wenn man gleich etwas hat, wo man sieht, okay, da kann man weitermachen, das durch Studium auch durchziehen und vielleicht auch in Zukunft dann drauf noch ein PhD drauf machen, wenn man merkt, okay, man ist immer noch nicht fertig. Also.
Ja, und vor allem, dass du im Bachelor schon bereits ein Patent anmelden hast können, das ist ja irrsinnig. Also das geht für mich in sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen Kopf fast gar nicht rein. Ja, wie cool, dass das ist.
Ja, zumindest, dass man bei dem Prozess dabei sein darf. Ja, weil im Endeffekt stehen da mehr Leute dahinter. Natürlich. Und das ist aber immer, also ich finde das eine Ehre, wenn man bei sowas halt mitentwickeln darf und dann auch sieht, wie so Ideen und die Projekte halt dann wirklich zum Leben erwachen.
Das ist übrigens generell bei so Bachelor- oder Masterarbeiten, wenn die halt wirklich ein cooles Ergebnis dann zum Schluss haben, ist es gar nicht so abwegig, dass man dann eben auch ein Paper draus schreibt. Oder wenn der mit dem, was du das Projekt machst, zum Beispiel ein Doktorand ist, so wie es bei mir war, dann stehst du vielleicht als Co-Autor oben oder dann mit der Masterarbeit meistens machst du ein Paper und kannst vielleicht dann sogar noch auf eine Konferenz fliegen und das ist dann schon vielleicht der Eintritt in ein PhD-Studium zum Beispiel, das ist halt schon wirklich eine klasse Geschichte. Und ist ein Motivator, finde ich, auch irgendwo.
Natürlich, weil wenn man da schon mal reinschnuppern darf in diese akademische Welt über einen Bachelor drüber, ja, dann ist es natürlich, dann motiviert es nur mehr dazu und weiterzuschreiben und dann auch als Erstautor irgendwann mal oben zu stehen, oder?
Auf alle Fälle, ja. Nein, man hat einfach, man sieht, okay, das, was man da jetzt macht, hat einen Sinn, das braucht wer, das kann man irgendwo weiter einbauen, weiterentwickeln und da ist dann einfach so das Interesse, die Motivation da und natürlich so Arbeiten schreiben ist viel Arbeit, aber das passiert dann fast von allein, wenn es dann viel taugt.
Wenn man die Stunden sieht, die man davor reingesteckt hat, ja.
Nein, die dürfen wir eh nicht zählen, Stunden zählen dürfen wir nicht.
Das heißt, ihr habt im Grunde euch einen Schwerpunkt, das hat sich gerade vorher, ihr lebt das aus, ihr seid da in eurem Interessensgebiet, habt euch fast euch ein Hobby zum Studium gemacht und euch ein Studium zur Passion. Ja. Es gibt aber im Masterstudium nicht nur die Schwerpunkte, was ihr gewählt habt, sondern auch wieder verschiedene Vertiefungen, wo man noch tiefer reintauchen kann. Was viele gar nicht wissen, ist zum Beispiel, es gibt einen AI-Schwerpunkt, bei dem man die Hardware entwickelt und das programmiert von KI-Anwendungen lernt und umsetzt. Nicht nur von Chatbots, sondern auch zum Beispiel von Radarsystemen, von automatisierten Fahrzeugen oder Predictive Maintenance von Industrieanlagen, wo die KI vorhersehen kann, welche Instandhaltungsmaßnahmen wo waren, zu was für einer Zeit anfallen. Das ist schon ziemlich krass. Ja. Und das ist aber nur ein kleines Teilgebiet von dem, was man natürlich bei Elite machen kann. Und deswegen ist auch die Frage, was ihr dann also nicht nur ein PhD dranhängen, sondern auch, wenn es dann in die Wirtschaft geht, was hatten so Berufsaussichten, da würden wir vermutlich noch eine Stunde da sitzen, aber ich könnte mal einmal ein paar Punkte reinwerfen.
Ja, also Linz ist tatsächlich ein sehr großer Punkt für Halbleiterei. Wir haben in Apple, also auf dem Linzer Standort haben wir Apple, was 5G oder generell Telekommunikationschips machen. Infineon und Bosch machen Radarchips. Dann haben wir Bridgecom, die machen Chips für Internet of Things. Wir haben Saal gleich im Vierer Science Park, da macht man auch von bis, also die machen Hochfrequenztechnik, Telekommunikation, also die machen, dass man ein bisschen so Schlagwörter hat, Hochfrequenztechnik im 350 GHz Bereich oder halt Radar, ich glaube am Ansa Science Park haben sie Radar bis 1 Terahertz mittlerweile gebaut. Also wir haben einen sehr großen Hochfrequenz- und Halbleiterstandort in Linz. Man kann aber natürlich auch in die Automatisierungstechnik gehen. Oder natürlich Softwareentwickler ist in Linz auch immer was offen. Also sehr gute Aussichten nach dem Studium auf alle Fälle.
Genau, und das ist ja das, auch das Spannende bei euch, je nachdem, in was ihr spezialisiert seid, könnt ihr entweder Softwareentwickler Programme schreiben oder ihr könnt natürlich auch basteln, weiterentwickeln, forschen. Also ihr steht da wirklich halt viel offen, was ihr dann auch euch entscheiden könnt.
Genau so ist es.
Und durch das, dass ihr natürlich auch schon die ersten Firmenkontakte geschlossen habt während des Studiums, das hilft natürlich auch immer.
Auf alle Fälle, ja.
Genau, weil es geht nicht nur um die Firmenkontakte, sondern generell auch um die Kontakte zu den Studierenden. Ihr habt ja gesagt, das ist jetzt noch ein relativ kleiner Studiengang, wo man nicht eine Nummer ist, sondern man kennt sich untereinander, die Professoren kennen einen. Aber die Frage ist, zu was für einem Zeitpunkt lernt man sie eigentlich beim Elite-Studium wirklich kennen?
Ja, also bei uns war es ein bisschen außerhalb der Norm, weil wir natürlich voll mit dem Corona-Semester gestartet haben. Aber selbst da waren es halt bemüht, dass die Erstsemesterinnen auf dem Campus kriegen. Und wir haben damals einen Kurs gehabt, wo nur Elektroniker drin sind, weil wie wir schon gehört haben, es überschneidet sich mit vielen anderen Studiengängen. Und dann waren halt, ich glaube, da waren die 30 Leute oder so da. Und dann haben wir uns gleich mal quasi Kontakte ausgetauscht im großen Ausmaß, also in dem ganzen Hörsaal. Und ab da haben sie schon angefangen, die Lerngruppen zu formen. Aber wenn man jetzt quasi in einem regulären Semester anfängt, es gibt Erstsemester-Tutorien, wo man halt dann in Gruppen dazukommt, wo man sich einfach am Abend gemütlich zusammensetzt und da schon Kontakte und auch ein bisschen TNF-übergreifende Kontakte schließen kann. Wir haben, ich glaube, unter dem Semester sind es wöchentliche Cafés, wo man mit Studierenden aus höheren Semestern sprechen kann. Und sich einmal ein paar Tipps einholen kann, wie gestaltet man sein Curriculum und was, auf was muss man achten, weil das ist ja unter Umständen etwas, was man jetzt aus der Schule nicht gleich im Petto hat, wie sowas funktioniert. Wir haben auch noch Stammtische, die sind glaube ich einmal im Monat, wo man sich dann im Louis-Keller oder im Louis-Gastgarten, also im Louis unten im Mensa-Keller oder im Louis-Gastgarten trifft. Und ja, also...
Also es fehlt euch nicht an Alternativen, wie man sich kennenlernt.
Ja, ja. Genau. Und desto weiter man im Studium kommt, desto kleiner werden die Studierendenanzahlen in den Hörsälen. Und früher oder später kennt man auch semesterübergreifend, glaube ich, fast alle, die Elektronik studieren.
Das heißt, alle Studieninteressierten, spult nochmal eine halbe Minute zurück und schreibt euch nieder, wo man sich alles im Elite-Studium kennenlernen kann und was für tolle Sachen das da gibt. Welche anderen Tipps könnt ihr Studienanfängerinnen noch geben? Wie kann man sich das Leben im Elite-Studium von Anfang an leichter machen?
Also einiges haben wir ja schon erwähnt, nicht verzagen. Und ein bisschen durchhalten, zusammenhalten, mit anderen ins Gespräch kommen, einfach auch nur um mal zu sehen, dass man nicht allein ist mit dem, dass man vielleicht jetzt gerade sich nicht aussieht und alternative Programme starten. Es gibt ja das USI, also die Sportkurse, und ich habe das zum Beispiel richtig gern gemacht, dass ich da und dort einen anderen USI-Kurs eingestreut habe. Und das Coole daran ist halt, dass man auch interdisziplinär unterwegs ist, weil man an der JKU ja von Medizin über JUS bis eben zu den technischen Sachen alles studieren kann. Und das ist halt dann einmal richtig, richtig cool zum sehen, wie schaut das bei den anderen aus. Und da merkt man halt auch, dass am Ende des Tages viele Stunden vom Schreibtisch verbringen und vielleicht auch die eine oder andere Nacht, und dass man da absolut nicht allein ist, aber wichtig ist, dass man einen Ausgleich findet.
Genau, und das Wichtigste für mich war einfach, eine Lerngruppe zu haben. Also unsere Lerngruppen waren eigentlich relativ groß durchs Bachelorstudium. Das waren dann doch irgendwie 8, 9, 10 Leute. Natürlich hat man dann nur einen kleinen Kern gehabt, wo man sich wirklich nur mehr intensiv austauscht hat. Aber wir waren wirklich so 10 Leute, die was eigentlich in Mindestzeit, also in 6 Semester, dieses Bachelorstudium durchboxt haben. Und das ist halt einfach nur gegangen, weil wenn einer mal einen Durchhänger gehabt hat, dann hat man den wieder aufgebaut. Oder wenn man selber mal irgendwie in so einer Phase war, wo man denkt hat, wie soll ich das eigentlich alles hinkriegen, dann redet man einfach mit Leuten, wie geht's denen, die bauen die dann wieder auf. Dann, eh wie wir vorher schon geredet haben, jeder hat sich irgendwo anders dann eine Spezialisierung gesucht. Das heißt, wenn der eine im Programmieren richtig gut ist, und bei mir war es dann eher die Schaltungstechnik und nicht so das Programmieren, dann habe ich mir mal wieder von anderen Kollegen Programmiertipps geholt. Und dann hilft man sich gegenseitig, und dann finde ich, ist das Studium erträglicher, sage ich mal. Also geteiltes Leid ist halbes Leid, sage
ja,
ich mal.
Ja, so. Das stimmt absolut, ja.
Genau, man kann es natürlich auch als introvertierter Mensch auch das Studium schaffen. Natürlich, man muss jetzt nicht zwingend sich da Freunde aufbauen für alle, dass man sie abschrecken, ja. Aber ja, natürlich als Tipp, gerade in diese Spezialisierungen, weil man braucht es halt, ja, dass man im Grunde sich da die Freunde als Gruppe aufbaut, sich die Expertinnen im Grunde auch sucht und dann gemeinsam viel Spaß hat. Im Grunde
genau, und das ist darum. Das Wichtigste eigentlich. Also natürlich ist es viel Arbeit und man muss auch viel Lernzeit einstecken in das Ganze. Aber im Vordergrund oder zwischendurch hat man natürlich immer wieder mal Spaß. Auch wenn man jetzt Projekte oder irgendwas umsetzt.
Die meiste Zeit hat man natürlich Spaß.
Ja, also wenn man irgendwie miteinander Projekte umsetzt, ja. Gerade wie wir vorher geredet haben, wenn man miteinander kommuniziert und so, dann geht man halt mal wieder auf einen Kaffee, macht irgendwelchen Schmäh und tut irgendwelche Memes immer da umschicken und man hat, also der Spaß kommt sicher nicht zu kurz. Genau, voll.
Das ist das Wichtigste. So, am Ende von dem Podcast fragen wir immer die Studierenden, dass sie uns einen Gegenstand mitnehmen, den sie mit ihrem Studium, mit ihrem Studienleben an der JKU verbinden. Was habt ihr uns mitgenommen?
Also, ich habe mein Handy mitgenommen und das jetzt nicht, weil ich drauf vergessen habe.
Oder während des Podcasts die ganze Zeit Handy gespielt hast? Nein,
nein, auch nicht. Nein, für mich ist das Handy irgendwie so ein Symbol dafür, wie sehr uns Elektronik verbindet und wie sehr es in unseren Alltag einfach integriert ist und einfach nicht mehr wegzudenken ist. Und jeder verwendet halt abstrakte Benutzeroberflächen, aber es gibt halt nur weltweit gesehen halt eine Handvoll Leute, die halt dann wirklich verstehen, auf was kommt es an, dass wir die Rechenleistungen schaffen, dass wir die Datenübertragungsraten schaffen, die wir heute schaffen. Weil wenn man sich das anschaut, was wir an Daten streamen und telefonieren und Videoanrufe, Also wer sowas nicht faszinierend findet, weiß ich auch nicht.
Ich finde es auch faszinierend, ich verstehe es halt nicht. Ja,
ja und also für mich war das auch so ein bisschen, ist auch so ein Symbol dafür, wieso ich das Studieren angefangen habe, weil ich wollte genau wissen, was steckt hinter den Technologien, die wir so selbstverständlich verwenden und wo muss man schrauben, dass man vielleicht noch weiter damit kommt.
Genau, und ich habe ein Proof of Concept bzw. einen Demonstrator mitgenommen von diesem ADC, was Diana vorher erwähnt hat. Das ist ein Teil von meiner Masterarbeit. Im Grunde geht es darum, dass ich diesen Aufbau, dass ich quasi dieses Framework, wie man quasi diese Daten auswertet, soll das ermöglichen. Das heißt, ich kriege da schon Daten zugeschickt. Und in meiner Masterarbeit geht es jetzt primär darum, dass ich eben diesen großen Aufbau, sage ich jetzt einmal, wirklich auf einen kleinen Chip miniaturisiere. Das heißt, einfach ein Integrated Circuit, also so einen schwarzen Käfer auf der Platine, dass sich den dann quasi entwickelt.
Genau. Ich drücke dir die Daumen, oder wir drücken dir die Daumen, dass es auch funktioniert. Ja. Und dann, wenn du es geschafft hast, musst du es uns vermutlich nochmal erklären. Außer alle, die dazugehört haben, die schon voll die Elite-Cracks sind. Super. Vielen herzlichen Dank für die Hörsaal-Einblicke. Elite ist ein riesengroßes Fach und gerade solche Dinge wie ein Smartphone, was man jeden Tag benutzt, zu hinterfragen, was für Technologien dahinter stehen und dass ihr die Menschen seid, die im Grunde da an den modernen Technologien von morgen schrauben und schauen, wie wir es besser machen können. Hut ab von meiner Seite. Und wenn auch du mehr über das Bachelorstudium Elektronik und Informationstechnologie oder ein anderes Studium an der JKU erfahren willst, dann folge den Link in den Shownotes oder unter jku.at. Vielen lieben Dank euch beiden.
Danke.
Danke, dass wir da sein dürfen.